Domradio. Das Thema.
Und da geht es heute um die Karwoche und ihre Bräuche. Und genau in dieser Woche befinden wir uns ja gerade auch. Also ein guter Zeitpunkt, um auf die verschiedenen Bräuche zu schauen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Darunter fällt zum Beispiel nicht nur das typische Fischessen zu Karfreitag, sondern auch das sogenannte Karklappern. Wir schauen auch nach Spanien und nehmen sie mit in die Welt der sich rivalisierenden Bruderschaften, die in der Semana Santa, der Heiligen Woche, eine ganz bestimmte Rolle einnehmen. Wir verraten Ihnen auch, wo es in Italien die längste Karfreitagsprozession gibt und warum die Italiener in diesen Tagen wortwörtlich die Puppen tanzen lassen. Mein Name ist Theresa Meyer. Schön, dass Sie dabei sind. Die Karwoche und ihre Bräuche, das ist heute unser Thema. Aber bevor wir uns konkrete Beispiele anschauen, wollen wir erstmal einen Blick auf die Karwoche an sich werfen. Und das mache ich heute mit der Kulturanthropologin Dr. Dagmar Hähnel vom Landschaftsverband Rheinland. Hallo Frau Hähnel.
Hallo.
Ja, der Begriff Karwoche, wo kommt der denn eigentlich her?
Karen bedeutet trauern im Mittelhochdeutschen. Und das ist die letzte Woche vor dem Sterben, Tod und der Auferstehung Christi. Also Ostern ist das große Ziel der Karwoche, das wichtigste christliche Fest. Und in dieser Woche wird besonders nochmal dem Leidensweg Christi gedacht.
Und ja, die Karwoche, da gibt es ja eben Bezeichnungen wie Karfreitag, Karsamstag. Gibt es denn jetzt zum Beispiel auch die Bezeichnung für heute, für den Karmittwoch?
Nee, das gibt es nicht. Also Kar-Dienstag, Kar-Mittwoch gibt es nicht. Also die Karwoche beginnt am Sonntag, am Palmsonntag. Da erinnert man sich an den Einzug Jesu in Jerusalem. Und dann ist sozusagen erstmal wieder so ein bisschen Ruhe, bis der Gründonnerstag anfängt.
Was macht man da an dem Gründonnerstag?
Gründonnerstag ist, das ist ja, wenn wir in die biblische Geschichte schauen, der Tag des letzten Abendmahls, wo Jesus auch die Einsetzungsworte gesprochen haben soll. Das ist da in der Bibel literarisch dargestellt. Und man erinnert sich an genau diese Szene, dieses gemeinsame Mahl. Und deswegen, Gründonnerstag kommt nicht von grün, sondern von greinen, das bedeutet weinen. Das ist aber quasi so volksetymologisch umgedeutet worden auf grün. Und deswegen gibt es da sehr viele, ich sag mal, grün gefärbte Speisen. Also ganz typisch, und das wird auch heute ja noch gemacht, ist Spinat mit Spiegelei als typische Speise am Fastenspeise am Gründonnerstag.
Und typisch für den Karfreitag sind ja dann die Kreuzwegandachten. Was ist das genau für eine Tradition?
Der Karfreitag ist ja der Tag, an dem Christus stirbt, leidet und stirbt. Und auch wieder zurück in diesem biblischen Text, dieses Leiden und Sterben ist ein sehr grausames Erlebnis und wird auch sehr grausam dargestellt. Und es wird auch bildlich dargestellt in den Kreuzwegstationen, die ja im Land überall verteilt sind. Und die sind verteilt, um im Prinzip überall auf dem Land, an dem Ort, an dem man lebt, sich zu erinnern an diesen Leidensweg. Und Karfreitag ist der Tag, an dem man das rituell gemeinsam tut. Also macht man Prozessionen, Kreuzwegsprozessionen, wo an den Stationen dann Rosenkranz gebetet wird, oft der schmerzensreiche Rosenkranz, wo man vielleicht auch auf die Knie fällt, um auch nochmal dieses körperliche Leiden und auch den Schmerz nachzuvollziehen.
Sagt die Kulturanthropologin Dr. Dagmar Hähnel. Und gleich gehen wir in der Sendung an den Ort, an dem sich das letzte Abendmahl Jesu, sein Leiden und sein Tod vor mehr als 2000 Jahren ereignet haben, nämlich nach Jerusalem. Wir sind mitten in der Karwoche und somit geht es jetzt mit großen Schritten auf Ostern zu. Aber vorher stehen uns noch andere große und auch traurige Ereignisse bevor. Das letzte Abendmahl Jesu, sein Leiden und sein Tod an Karfreitag. Pater Nikodemus Schnabel lebt an dem Ort, wo sich all diese Dinge vor mehr als 2000 Jahren ereignet haben, in Jerusalem. Für ihn, wie auch für viele Christen, beginnt jetzt eine ganz besondere Zeit. Vor allem morgen, ab der Gründonnerstagsmesse, herrscht in Jerusalem eine ganz besondere Atmosphäre, so der Pater der Domitio-Abtei.
Man kann eben nach Gethsemane gehen, in diese Kirche, wo eben diese Kirche der Todesangst Jesu. Man kann nach St. Peter in Gallicanto gehen, eben wo der Tradition nach Jesus halt verhaftet wurde. Und da, das sind so Orte, wo sehr, sehr viele Pilger einfach sind, die nachts da sind und beten.
Die Karwoche mit dem Höhepunkt an Ostern zieht jedes Jahr hunderte Gläubige nach Jerusalem. Dieses Jahr sind es nicht ganz so viele wie in den Jahren zuvor. Grund dafür, dass das westliche und das orthodoxe Osterfest nicht zusammenfallen. Aber für die Pilger, die da sind, ist nicht nur die Grabes- und Auferstehungskirche ein wichtiger Ort, sondern vor allem Gründonnerstag auch die Domitio-Abtei, die in direkter Nachbarschaft zum Saal des letzten Abendmahls steht. Und dort wird auch am Abend des Gründonnerstages eine besondere Messe gefeiert.
Wir haben auch diese Spezialität, wenn wir am Abend eben feiern, dass wir eben schon traditionell 12 Menschen die Füße waschen und das sehr ökumenisch. Das heißt, da wird dann Kopte kommen, ein Syrer, ein Äthiopier, ein Armenier, Evangelische. Das heißt, dass wir sind dafür auch bekannt, da auch Zeichen zu setzen, weil wenn wir noch nicht mal gemeinsam zum Tisch des Herrn gehen können, so können wir uns doch aber schon die Füße waschen.
Für den Pater sind die biblischen Schauplätze quasi Alltag. Trotzdem gibt es noch ganz bestimmte Rituale, die für ihn eine besondere Rolle spielen.
Für uns ist der Höhepunkt der Karfreitagabend diese Grablegungszeremonie, wo Jesus vom Kreuz abgenommen wird, gesalbt und eben ins Grab gelegt. Und da kommen wirklich alle Ordensleute, Dominikaner, Jesuiten, Kapuziner, Franziskaner, kommen wir alle zusammen. Und das ist so der Punkt, wo wir alle selbst keine Liturgie haben. Und das ist auch so der Meeting Point, wo man auch wirklich mal gemeinsam feiert, weil sonst, wir haben ja alle unsere verschiedenen Kirchen, verschiedene Sprachen, sind ja alle immer eingebunden, aber das ist so, wo wir alle zusammenkommen.
Absolutes Highlight ist dann natürlich die Osternacht, also die Nacht von Samstag auf Sonntag, die das Osterfest einläutet. Ende dieser Woche ist das auch schon soweit. Bis dahin geht die Karwoche, in der sich Christen auf der ganzen Welt an die letzten Tage Jesu, sein Leiden und Sterben erinnern. Welche Bräuche es religiöser als auch volkstümlicher Art rund um die Karwoche gibt und wie die Spanier ihre Semana Santa begehen, dazu hören Sie gleich mehr hier in Domradio das Thema. Domradio das Thema. Heute sprechen wir über die Karwoche und ihre Bräuche. Ja, die ganz besondere Woche vor Ostern, die gibt es in Lorca. Die südspanische Stadt ist nämlich der Schauplatz der Semana Santa, also der Heiligen Woche. Im Zentrum der Karwoche stehen die Bruderschaften, dabei vor allem die weiße und die blaue. Und die machen auch ganz schön viel Krach.
In gemessenem Schritt zu den düsteren Klängen der Trompeten ziehen sie durch die Straßen. Die Bruderschaften von Lorca. In langen Gewändern, auf Pferden, Streitwagen oder großen Themenwagen stellen sie die Erzählungen der Bibel dar. Doch der Arm der Bruderschaften reicht über den Karfreitagsumzug hinaus. In der gesamten Karwoche sieht man die Lorquiner mit Halstüchern, die meisten blau oder weiß. Sie stehen für den Paso Azul und den Paso Blanco, also die blaue und die weiße Bruderschaft. In einer Bruderschaft zu sein, ist ein Lebensgefühl. Und das wird mit Leidenschaft gelebt, manchmal auch laut. Denn die blaue und die weiße Bruderschaft sind geradezu verfeindet. Diese Rivalität hat historische Gründe, erklärt Juan André Ibáñez von der Blauen Bruderschaft, dem Paso Azul.
Seit dem Mittelalter gibt es in Lorca Bruderschaften. Über die Jahrhunderte haben sich neue Bruderschaften gegründet, andere sind verschwunden. Im Jahr 1853 wollten dann ein paar Mitglieder der Rosenkranzbruderschaft eine neue Bruderschaft gründen, die sie dem heiligen Johannes unterstellen wollten. Das kam nicht bei allen gut an. Die Bruderschaft spaltete sich. Seitdem gibt es die weiße und die blaue Bruderschaft. Weil dieser Ursprung nicht gerade eine schöne Geschichte ist, stehen die beiden Gruppen seitdem im Wettstreit miteinander.
Diese Rivalität nehmen die Lorquiner sehr unterschiedlich ernst. Manche gehen Anhänger der gegnerischen Bruderschaft gerne mal an oder ignorieren sie. Wieder andere sehen das Ganze eher gelassen. Im Karfreitagsumzug machen die Bruderschaften dann aber alle das Gleiche. Sie stellen im biblisch-historischen Umzug Gestalten und Geschichten des Alten Testaments dar. Zusätzlich trägt jede Bruderschaft einen Paso durch die Straßen. Das ist eine menschengroße Kreuzwegdarstellung, die auf großen Balken auf den Schultern von ein paar Dutzend Bruderschaftlern ruht. Am Ende jeder Bruderschaft steht im Umzug die Birchen, die heilige Jungfrau Maria. Sie ist die Patronin der Bruderschaft und sie wird beim Umzug frenetisch gefeiert.
Christoph Paul Hartmann hat uns von der blauen und der weißen Bruderschaft in Lorca erzählt, die im Wettstreit miteinander stehen. Na, eine Geschichte mit viel Emotionen. Mehr über die Semana Santa und die Karfreitagsprozession hören Sie gleich bei uns in Domradio das Thema. Eben haben wir schon kurz nach Spanien, genauer gesagt nach Lorca geschaut, wo in diesen Tagen die Semana Santa, die sogenannte Heilige Woche, begangen wird. Highlight ist da die Karfreitagsprozession, die von verschiedenen Bruderschaften organisiert und durchgeführt wird. Ein Hingucker sind natürlich auch die bunten und aufwendig bestickten Gewänder. Wie die entstehen und dann im Karfreitagsumzug zur Geltung kommen, das erfahren Sie gleich bei uns in Domradio das Thema. Mein Name ist Theresa Meyer. Schön, dass Sie dabei sind. Wir befinden uns mitten in der Karwoche. In Spanien heißt die Semana Santa, die Heilige Woche. Ein besonderes Merkmal dieser Woche sind im südspanischen Lorca die kunstvollen Stickereien. Sie geben dem Karfreitagsumzug eine ganz besondere Farbenpracht und sind das Ergebnis von unzähligen Stunden Arbeit. Für einen großen Mantel brauchen die Stickerinnen etwa 4 Jahre. Wie das Ganze funktioniert, das erklärt Juan André Ibáñez von einer der Bruderschaften in Lorca.
In den Bruderschaften gibt es künstlerische Gestalter, die die Szenen etwa aus dem Alten Testament entwerfen. Sie zeichnen sie zunächst auf einen Karton, die Zeichnung wird danach auf Seidenpapier übertragen, das auf dem Stoff befestigt wird. Dann werden die Umrisse auf den Stoff genäht und das Papier wieder entfernt. Der künstlerische Gestalter leitet die Stickerinnen dann an, wie sie die Farbfelder ausfüllen soll. Am Ende ergibt das ein richtiges Kunstwerk.
Die 2 großen Bruderschaften in Lorca, die weiße und die blaue, stehen dabei im Wettstreit, wer die prachtvolleren Gewänder hat. An Selbstbewusstsein mangelt es ihnen dabei nicht.
Wie jeder sehen kann, sind die Stickereien der blauen Bruderschaft von der Qualität einfach besser als die von vielen anderen Bruderschaften in der Stadt. Wir sind da eleganter und kreativer. Schließlich haben wir die Tradition der Stickereien ja auch erfunden, als Francisco Cayuela die Seide in die Stickereien hineinbrachte. Alles wird bei uns mit mehr Sinn und Stil gemacht.
Da wird also ein ganz schöner Aufwand betrieben, um den Karfreitagsumzug so schön wie möglich zu gestalten. Und ja, wie der am Ende aussieht, darüber sprechen wir gleich hier in Domradio das Thema. Andächtig und ruhig, so kennen wir sie, die Karwoche. Das geht aber auch anders, nämlich in der Semana Santa, der Heiligen Woche in Spanien. Da wird es richtig bunt und laut, nämlich bei der Karfreitagsprozession. Und wie so ein Karfreitagsumzug genau aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Christoph Paul Hartmann. Der war nämlich im vergangenen Jahr im südspanischen Lorca und hat das Schauspiel aus ganz naher Nähe miterlebt. Hi Christoph.
Hallo Theresa.
Ja, wie muss ich mir denn jetzt so eine Karfreitagsprozession in Lorca vorstellen?
Also grundsätzlich gehen da erstmal die Nazarenos mit, die Büßer. Die sehen für unsere Augen ein bisschen komisch aus, weil sie so ein bisschen gekleidet sind wie Mitglieder des Kuckucks-Clans. Aber sind halt wirklich nur ein Teil. Die gehen dann mit ihren reich bestickten Gewändern durch die Gegend und die haben so große Stäbe in der Hand. Dazu kommen dann noch Reiter, also es gibt Leute, die alleine auf dem Pferd reiten oder aber auch Leute, die richtig mit Streitwagen die Gegend fahren und auch irgendwie sich so gewisse Abschnitte der Strecke nehmen und dann so richtig so klein wie Rennen fahren sozusagen.
Okay.
Und dazu kommen dann halt noch große Themenwagen. Also sehr, sehr unterschiedlich, ein sehr, sehr bunter Haufen sozusagen, der sich da durch die Straßen bewegt.
Mhm. Du hast es schon kurz angesprochen, es gibt spezielle Themenwagen. Welche Motive findet man denn da so drauf?
Also das Ding heißt ja historisch-biblischer Umzug und deshalb, es geht vor allem um Motive aus dem Alten Testament. Also wir begegnen da Cäsar, Kleopatra, Moses zum Beispiel. Ein anderer Abschnitt dieses Zuges ist aber auch dem Sieg des Christentums gewidmet. Und da gibt es den, wie ich finde, fast eindrücklichsten Wagen, ist dann wie der erste Papst, wie Petrus dasteht und sich vor ihm der gefesselte Teufel auf diesem Wagen windet. Also man merkt schon, es sind ganz große Tableaus, die da aufgebaut werden mit sehr, sehr bunten Farben, zum Beispiel auch der Wagen von Cäsar ist über und über mit goldenen Säulen bestückt und Kleopatra lagern überall ihre Hofdamen mit Fächern und bunten Kleidern. Also sehr, sehr intensiv, sehr, sehr nah, als wenn man sich irgendwie in so einem Sandalenfilm der 60er Jahre befinden würde.
Das klingt ja wirklich alles sehr pompös. Wie sind denn dann auch so die Leute am Straßenrand drauf?
Also die gucken nicht einfach nur zu, die sind ganz fest mit drin. Also man merkt das auch. Die sind alle markiert mit so Hals. Sicherheit sichern, also zum Beispiel, ob sie dem Blauen oder dem Weißen, der Weißen Bruderschaft angehören. Und die machen dann auch richtig mit bei ihren Leuten. Also hier lässt zum Beispiel der Paso Blanco seine Mitglieder hochleben mit Viva, Viva rufen. Und je nachdem merkt man dann, je nachdem welche Bruderschaft gerade dran ist, springen die deren Anhänger dann auf, die sitzen da ganz durcheinander und feuern die dann an. Also es ist ganz wunderbar.
Mhm. Und du hast jetzt ja auch ein rotes Tuch mitgebracht, sehe ich gerade. Mhm. Was hat es denn damit auf sich?
Also unsere Fremdenführerin, die mit uns da war, die war auch Mitglied einer Bruderschaft, also eigentlich jeder in Lorca ist das. Und es gibt ja diese Rivalität zwischen der Weißen und der Blauen Bruderschaft und der wollte ich mich eigentlich nicht so richtig anschließen.
Verstehe.
Auch wenn man sagen muss, dass diese beiden großen Bruderschaften sich von diesem eigentlichen Prozessionsgedanken natürlich auch durch diesen historisch-biblischen Umzug ein bisschen entfernt haben, habe ich mich dann sozusagen als Gegenentwurf zu einer weiteren Bruderschaft entschlossen, der Roten Bruderschaft, also das ist sozusagen ein dreieckiges rotes Halstuch und in Gold ist da ein Kelch mit einem Kreuz mit Strahlenkranz drauf abgebildet. Und das ist eine der traditionellen religiösen Bruderschaften, die also wirklich noch, die laufen etwas weiter vorne und die feiern auch noch richtig eine Prozession. Also die machen das in traditioneller Hinsicht und ich fand dann doch dieses optisch sozusagen irgendwie als ruhigen Gegenpol zu diesem ganzen Gefeiere, dann fand ich das eigentlich ein ganz schönes Zeichen, auch für mich persönlich. Das hängt immer noch bei mir zu Hause als Erinnerung.
Und das wirst du jetzt auch umhängen, jetzt in der Karwoche hier, oder ist es dann eher doch was?
Es ist, glaube ich, eher ein Mitbringsel, weil ich auch irgendwie fand, das ist halt so ein totales Touri-Ding, sich diese Halstücher zu kaufen. Mm. Und ich finde irgendwie, wenn man das trägt, dann muss man auch wirklich total dahinter stehen. Und ich meine, ich war 4 Tage da, das fände ich dann ein bisschen dick aufgetragen, dann wirklich die ganze Karwoche damit durch die Gegend zu laufen. Deswegen ist es eher als Erinnerung und ein bisschen als Statement gemeint, als dass es jetzt wirklich, als dass ich mich jetzt wirklich ganz tief mit dieser Bruderschaft beschäftigt hätte.
Okay, aber da blitzert ja auch noch was Kleines auf dem Tisch vor dir. Was ist das?
Das ist für die Leute, die nicht diese Halstücher tragen wollen in der Karwoche. Die haben andere
dezenter.
Abzeichen. Richtig, das ist ein bisschen dezenter. Das hat zum Beispiel unsere Fremdenführerin auch, um halt nicht so das ganz nach außen zu zeigen. Das ist hier jetzt, das ist ein kleines Abzeichen der Blauen Bruderschaft. Das ist nämlich ein flammendes Herz, das von einem Schwert durchstochen ist. Hiermit, es ist sozusagen goldfarbenes Metall. Und das ist wirklich so ein kleiner Anstecker, den man sich dann irgendwie ans Jackett oder so macht, um seine Zugehörigkeit zu dieser Bruderschaft zu zeigen. Und wenn man auf diese kleinen Zeichen achtet, merkt man wirklich, jeder in Lorca ist da irgendwie mit drin.
Ist irgendwie mit involviert.
Ja,
genau.
Ganz tief verankert.
Also, das hört sich ja echt nach einem reinen Spektakel an. Da fragt man sich natürlich, okay, wo bleibt da der Glaube und die Religion? Was hat es noch mit den traditionellen, andächtigen Karfreitagsprozessionen zu tun?
Nichts. Also, da muss man ganz ehrlich sagen, also es ist laut, es ist wild, es ist bunt, es ist auch ein unglaublicher Sog, der sich da entwickelt. Aber so ab dem 19. Jahrhundert, als dieser historisch-biblische Zug entstanden ist, hat sich das sehr von dieser religiösen Feier entfernt. Allerdings auch wiederum nicht, denn ich habe mit einer Teilnehmerin gesprochen, die ich auch das gefragt habe, wie sieht es denn da mit Religion aus? Mhm. Und im Zentrum einer jeden Bruderschaft steht da die Birchen, die Mutter Gottes. Und dadurch ist sozusagen, es ist auch wieder so eine Art Rückkopplung. Also dadurch, dass man dann Mitglied einer Bruderschaft ist, hat sie mir erzählt, bei ihr war das so, hat sie sich dann dadurch, dass sie sich mit dieser Wirren auseinandergesetzt hat und die natürlich auch irgendwie gefeiert hat, dadurch auch wieder an diesen religiösen Gedanken angenähert. Also dadurch, dass sich dieses Fest eigentlich vom religiösen Gedanken entfernt hat, führt es die Menschen dann aber auch wieder zum Glauben, zu diesem Glaubensinhalt der Karwoche, die ja immerhin auf das wichtigste christliche Fest hinleitet, doch wieder zurück. Also eigentlich ein ganz spannendes Zusammenspiel zwischen diesem Entfernen und dem Wiederannähern an Religion.
Mhm. Okay, also bunt und laut ist sie, die Karfreitagsprozession in Lorca, aber trotzdem kann man dort auch seine ganz eigenen religiösen Erfahrungen sammeln. Vielen Dank erstmal an dich, Christoph Paul Hartmann.
Sehr gerne.
Ja, und gleich blicken wir dann nach Rom und schauen, was beim Papst in der Karwoche so alles ansteht. Wir befinden uns mitten in der Karwoche und damit steht Ostern vor der Tür, das höchste Fest der Christenheit. Die Kartage bilden den Höhepunkt im Kirchenjahr, die natürlich nicht nur bei uns, sondern auch in Rom ganz besonders begangen werden. Und da sind für uns immer die Kollegen von Radio Vatikan ganz nah dran, sowie auch Claudia Zeisel und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Claudia.
Hallo.
Ja, offiziell gestartet ist die Karwoche ja am Sonntag. Was ist denn seitdem in Rom im Vatikan passiert?
Ja, also mit Palmsonntag auf dem Petersplatz ist ja die Karwoche gestartet, genau. Und dort hat es also eine Palmprozession gegeben und liturgische Gesänge des Lukas-Evangeliums. Und Papst Franziskus hat bereits schon am Samstag, also einen Tag vorher, zwei Vatikanmitarbeiter zu Bischöfen geweiht, also auch schon um die Karwoche einzuläuten. Also der eine ist ein Sekretär des Dialograts und der andere wird Nunzius in Südafrika. Ja, also es hat schon ganz groß begonnen.
Jetzt ist bekannt geworden, dass der Papst morgen am grünen Donnerstag Flüchtlingen die Füße waschen will. Dafür wird er ein Aufnahmezentrum für Asylsuchende in Castelnuovo di Porto besuchen. Aber auch da kann man gespannt bleiben, was genau passiert. Der Papst ist ja immer für eine Überraschung gut, oder?
Ja, in diesem heiligen Jahr will Franziskus ja ohnehin immer wieder Überraschungsbesuche auch machen, regelmäßig. Er hat jetzt auch eine Änderung vorgenommen in den liturgischen Vorschriften. Und zwar hat er die Fußwaschung auch für Frauen zugelassen. Also Frauen können jetzt auch die Füße gewaschen bekommen. Also wir können gespannt sein, ob eben dann auch Frauen mit dabei sein werden. Er hat es ja eigentlich als Erzbischof auch immer schon gemacht in Argentinien.
Und wie sieht dann der Karfreitag aus?
Karfreitag ist ja traditionell der große Kreuzweg am Kolosseum, der wunderschön auch anzuschauen ist allein, also im Fernsehen, wenn man dann das Lichtermeer an Kerzen sieht, also jeder Pilger bekommt eine Kerze in die Hand und es gibt eben 14 Stationen. Das Thema ist ganz klar in der Karwoche dieses Jahr natürlich das Thema Flüchtlinge und auch die 14 Meditationen werden sich natürlich um dieses Thema drehen. Am Samstagabend geht, also Kar-Samstag, geht dann die Osternacht los und die große Ostermesse ist ja dann am Sonntag auf dem Petersplatz mit dem Urbi et Orbi. Das ist in Italien also eine der zentralen Veranstaltungen, sage ich mal, wo wirklich wahnsinnig viele Pilger auch aus Italien nach Rom kommen, um sich das eben, um den Segen zu erhalten. Und Radio Vatikan wird natürlich all diese Hochfeste auch live mitverfolgen und man kann das eben dann auch live im Radio hören oder auch mit Fernsehkommentar, also Live-Übertragungen.
Also kann man auch mit dabei sein, wenn man auch nicht direkt vor Ort ist.
Genau, ja. So ist es.
Genau.
Mit
also
allen Sinnen.
Also ein volles Programm für den Papst. Ja, und wie die Italiener sonst die Karwoche feiern, da sprechen wir gleich noch drüber. Die Karwoche und ihre Bräuche, das ist heute unser Thema. Und natürlich gibt es die auch bei den Italienern. Bei mir am Telefon ist noch Claudia Zeisel von Radio Vatikan. Ja, Claudia, wie wird denn die Karwoche bei den Italienern so gefeiert?
Ja, also die Karwoche ist in Italien vor allem geprägt eben durch solche traditionellen Prozessionen, die also zum Teil sehr, sehr alt sind. Die gehen schon so auf 16. Jahrhundert zurück, eben als vor allem der Süden von Italien spanisch dominiert war. Und da haben sich eben so ein paar Spuren, Elemente wurden da hinterlassen. Also zum Beispiel in Apulien, im Ort Taranto in der Stadt, da gibt es also ab Palmsonntag wahnsinnig viele Prozessionen, also Gründonnerstag, Karfreitag, Samstag. Kurioserweise gibt es im Vorfeld, also am Palmsonntag, eine Versteigerung von den ganzen heiligen Figuren von der Madonna zwischen den einzelnen Gruppen der Stadt. Also da geht es um Tausende von Euro und das Geld wird dann eben für die Osterfeierlichkeiten und andere Feste im Jahr verwendet. Was auch so ein bisschen an die spanische Semana Santa erinnert in Sevilla, wir kennen das so ein bisschen aus Andalusien, so von Bildern, sind diese spitzen Kapuzen mit Seeschlitzen so ein bisschen gruselig, also fast so Ku Klux Klan-mäßig. Das hat so ein bisschen düsteren Charakter und das geht eben auch alles auf diese spanischen Traditionen zurück. Die italienweit längste Karfreitagsprozession ist die Prozession der Mysterien im sizilianischen Trapani, also im Westen der Insel. Die dauert 24 Stunden und da gibt es also Dutzende Gruppen, die da das Leiden und Sterben Christi nachstellen mit Figuren, Skulpturen, Blaskapelle. Also was auch ganz interessant ist, ist, dass diese Karfreitagsmusik, die ja sehr getragen und schwer ist, die war auch Vorlage für die Filmmusik von Der Pate. Also das hat schon einen sehr, sehr starken Charakter in der italienischen Kultur.
Und blicken wir jetzt schon mal auf die Ostertage. Kommen denn dann auch, wie bei uns, die Ostereier auf den Tisch, die man vorher versteckt hat?
In Italien ist es eher so, dass die Eier entweder mit Schale im Gebäck eingebacken werden oder aber eben wahnsinnig schwere Kuchenarten mit Ei als Zutat gemacht werden. Also es gibt zum Beispiel auch wieder in Sizilien so eine Spezialität, die heißt Tagano. Und das ist wirklich so eine ganz feste Masse mit Nudeln, also so Rigatoni-Nudeln und dann eben Ei und Käse dazu. Und das wird so zu so einer ganz dicken Masse im Backofen gebacken und das isst man dann am Karsamstag so in Vorfreude auf Ostern. Und an Ostern selber bekommen die Kinder eben so große Rieseneier, das hat man wahrscheinlich auch schon bei dem einen oder anderen Italienurlaub mal gesehen. Die sind dann so ganz kitschig verpackt mit ganz viel schönem Plastikpapier und genau, und drin sind dann so, das ist wie so ein Riesenüberraschungsei. Genau, und am Ostermontag ist es dann so, dass die Familien sich zum Picknick treffen draußen und da wird dann eben auch nochmal so ein Eierkuchen gegessen. Also es ist sehr herzhaft alles und ja, auch sehr farbenfroh. Ein Beispiel ist auch ein sizilianisches Fest. Am Ostersonntag beginnt das. Da wird die Begegnung zwischen Maria und dem auferstandenen Christus mit riesigen Puppen nachgespielt. Mhm. Und auf dem historischen Marktplatz treffen sich dann Jung und Alt und schauen sich das Spektakel an. Und die Puppen, die schweben dann quasi so über die Menge. Dann kommen dann auch noch so dreimal noch größer Petrus und Paulus dazu. Die sind auch super bunt angemalt und so, also sehr lebendig. Ist also so ein Puppenspiel im Großformat. Genau, und die werden dann eben noch die weiteren Tage, also auch drei weitere Sonntage dann noch zu Gange sein und die, durch die ganze Stadt getragen. Also die sind ja auch schwer, die Figuren. Ne? Das ist, kennt man ja diese Bilder, wenn dann irgendwie drei, vier Männer so diese schweren Holzfiguren da schleppen. Mhm. Und man kann sagen, an Ostern lassen die Italiener wirklich die Puppen tanzen. Also das ist schon so ein bisschen fast wie Karneval in Köln.
Okay, also bunt wird es an Ostern in Rom. Ja, wie die Karwoche und das Osterfest im Vatikan und in Italien gefeiert werden, darüber habe ich mit Claudia Zeisel von Radio Vatikan gesprochen. Vielen Dank.
Gerne.
Die Karwoche und ihre Bräuche, das ist heute unser Thema. Der Karfreitag ist bei uns ja eher ein grauer Tag, ein Tag der Trauer. In Italien dagegen, da sieht der Karfreitag etwas anders aus. Getrauert wird dort auch, aber eben etwas bunter und spektakulärer. Dort gibt es oftmals feierliche Prozessionen und große Umzüge, bei denen Heiligenbilder durch die Straßen getragen werden. Von der italienweit längsten Prozession in Trapani haben wir eben schon gehört. Aber um jetzt so eine echte italienische Karfreitagsprozession miterleben zu können, da müssen Sie nicht extra nach Italien fahren. Die gibt es auch hier ganz in der Nähe, nämlich in Wuppertal. Und die findet dort schon zum 36. Mal statt. Dieses Jahr steht die Prozession unter dem Motto »Gott, der barmherzige Vater, schenkt uns seinen Sohn«. Was man sich genau darunter vorstellen kann, weiß Anna Petrotta von der Missione Cattolica Italiana aus Wuppertal.
Es erwartet eine italienische Art, das Osterfest zu begehen, speziell eben den Karfreitag. Und am Deviatschen Garten wird eben erstmal die Verleugnung Jesus durch Petrus dargestellt. Und auch die Szene Verrat durch den Judas mit dem Judaskuss. Und dann findet dort auch das Verhör vor dem Hohen Rat statt. Und die Verleugnung durch Petrus, das sind so neue Szenen, die hatten wir bisher nicht.
Der Leidensweg Jesu wird an diesem Karfreitag an 7 verschiedenen Stationen in Wuppertal nachgespielt. Wichtig dabei sind dann auch die entsprechenden Kostüme der jeweiligen Darsteller.
Wir versuchen natürlich zum Beispiel, dass die Darsteller dann Sandalen tragen, bunte Gewänder tragen oder eben die Soldaten. Ich glaube, das Soldatenkostüm ist schon sehr beeindruckend. Das erinnert so ein bisschen, beziehungsweise wenn man schon mal in Rom gewesen ist, da gibt es ja auch immer die Soldaten, mit denen man sich, oder Centurio, mit denen man sich dann eben vor dem Kolosseum fotografieren lassen kann. Und das haben wir hier eigentlich auch. Also es ist dann ja so ein bisschen nachempfunden, wie es halt früher war.
Vor jeder Szene gibt es eine Ankündigung auf Italienisch und Deutsch. Die Szenen selbst werden auf Italienisch gesprochen und von einer Blaskapelle musikalisch begleitet. Trotz des schauspielerischen Spektakels bleibt die Stimmung dem Anlass entsprechend.
Es ist ja kein Schauspiel in dem Sinne. Also es ist schon für uns eben dieses Glaubensbekenntnis. Also wir versuchen eigentlich immer sehr ruhig und besinnlich eben mitzugehen. Also es ist für uns schon ja das Beten an sich, das einen auch so ein bisschen darauf einstimmt, dass es eben die Hoffnung gibt, dass Jesus wieder auferstanden ist und dass es auch in unserem heutigen Leben eine große Bedeutung hat und dass wir Jesus eben auch diesen Platz einräumen.
Während die Prozession dann durch die Stadt zieht, betet und singt die Gemeinde. Ihre Karfreitagsprozession ist eine Prozession mit Tradition.
Also die meisten, die hier hingekommen sind als Gastarbeiter, die haben viele Sachen dann in der Heimat gelassen und irgendwie kam dieser Gedanke dann hier an und das hat sich dann entwickelt. Also die wollten dann ein Stück Heimat auch mit nach Wuppertal bringen.
Eigene Bräuche mit in die neue Heimat bringen, um selbst heimisch zu werden. Das sagt Anna Petrotta von der Missione Cattolica Italiana aus Wuppertal. Mehr über die Karwoche und ihre Bräuche hier im Rheinland erfahren Sie gleich hier in Domradio das Thema. Wir befinden uns mitten in der Karwoche. Ein guter Zeitpunkt, um über die verschiedenen Bräuche zu sprechen, die sich hier im Rheinland entwickelt haben. Und genau das mache ich jetzt mit der Kulturanthropologin Dr. Dagmar Hähnel vom Landschaftsverband Rheinland. Frau Hähnel, es gibt ja hier auch die Karfreitagsprozessionen, die zum Beispiel von den italienischen Gemeinden organisiert werden und schon eine lange Tradition haben. Gibt es bei uns auch andere Bräuche in der Karwoche, die von christlichen Einwanderern mitgebracht worden sind?
Also die Bräuche, die die Migranten so seit den 50er, 60er, 70er Jahren wieder ins Rheinland zurückgebracht haben, sind oft Bräuche, die es früher hier auch gegeben hat, wie zum Beispiel die große Karfreitagsprozession und halt das Nachspielen der Heilsgeschichte und der Leidensgeschichte, wirklich live auf der Straße, sage ich jetzt mal. Und ja, wie gesagt, das sind vor allen Dingen die Migranten aus Spanien, aus Italien vor allen Dingen, die das hier wiederbelebt haben, als sie nach Deutschland gekommen sind. Und ich sage jetzt mal so ein bisschen so was ganz Grundsätzliches zu diesen Bräuchen. Bräuche sind etwas, was zur Kultur gehört, zum kulturellen Gepäck. Und Menschen, die ihr Land verlassen, die migrieren, die nehmen ihr kulturelles Gepäck mit. Und das ist immer auch ein Zeichen für heimisch werden, wenn man das dann hier auspackt und auch öffentlich zeigt. Beispielsweise die italienischen Gemeinden, die in Wuppertal oder auch hier in Köln ihr Kreuzwegsspiel, ihr Passionsspiel aufgeführt haben. Die waren natürlich total interessant für die Kölner. Man ging dahin, um sich das anzugucken und hat damit im Prinzip direkt Kontakt und Gespräch, denn die Bräuche kennt man ja. Das Fest ist ja das gleiche Fest, das teilt man. Und wo man eigentlich sehen kann, dass ja diese Kultur, ich sag mal, über nationale Grenzen hinweg geht.
Also sozusagen Bräuche, die Kulturen verbinden. Werfen wir jetzt aber nochmal einen Blick zurück ins Rheinland. Da gibt es ja auch die Heilige Stiege in Bonn. Was hat es denn damit auf sich?
Die Heilige Stiege, das ist ein ganz interessanter Brauch. Also die erste Heilige Stiege wurde in Rom gebaut, in Lateranskirchen. Und das ist, von der Geschichte her, ist es die Treppe, die im Palast des Pontius Pilatus war, auf der Jesus halt eben zu seinem Prozess hochgegangen ist, als sein Leidensweg begann. Und man hat diese Treppe dann nachgebaut, als soll angeblich die echte sein, die von, ich glaube auch von Kaiserin Helena nach Rom geholt worden sein soll. Und die wurde auch an anderen Orten nachgebaut, um dieses Erlebnis, diese Leidenstreppe hochzugehen, den Gläubigen körperlich zu ermöglichen. Das ist so, gerade in der Zeit der Gegenreformation, so im 17. Jahrhundert, war das sehr, sehr populär. Die Leidensgeschichte körperlich nachzuvollziehen und auch spielerisch nachzuvollziehen. Und in Bonn gibt es auch so eine Heilige Stiege, die ist, sind gar nicht so häufig, sage ich mal. Es gibt, glaube ich, 2 oder 3 in Deutschland. Und die wird nur am Karfreitag geöffnet. Das ist eine Treppe, eine Steintreppe. Und die Menschen kommen dahin und steigen diese Treppe hoch. Und zwar nicht einfach so, sondern auf den Knien. Und dabei wird auch wieder gebetet, wird Rosenkranz gebetet, gesungen. Und das ist eine Übung, die, ja, die ist schmerzhaft. Das ist etwas, was sehr anstrengend ist und womit das Leiden und der Schmerz nachvollzogen wird.
Am Karfreitag, so heißt es ja, fliegen ja auch die Glocken nach Rom. Was heißt das genau?
Ja, die Glocken fliegen nach Rom. Das ist ein Bild, eine Erklärung dafür, dass die Kirchenglocken in der Karwoche und vor allen Dingen halt Karfreitag, Karsamstag schweigen. Also nicht die gesamte Karwoche, sondern im Prinzip ab Gründonnerstagabend verstummen die Kirchenglocken. Und wir müssen uns das so vorstellen, in der Vergangenheit waren die Kirchenglocken ein wichtiges akustisches Signal, was auch nicht so untergegangen ist im normalen Stadtlärm, wie das heute ist, sondern das war eine eigene Sprache, wo bestimmte Botschaften halt eben ganz regelmäßig am Tag vermittelt wurden. Und dann war Stille, das gab es nicht. Die Stille deswegen, weil sie symbolisch schweigen, halt eben um die Trauer zu zeigen. Und als Erklärung sagte man, sie fliegen nach Rom, um gesegnet zu werden. Und deswegen können sie nicht läuten. Und ein anderer Brauch, der sich dann damit verbindet ist, weil die Kirchenglocken nicht läuten, braucht man ja eine andere akustische Markierung, sag ich mal, um den Tag zu strukturieren und zum Gottesdienst zu rufen. Und das machten die Messdiener im Ort mit den Karklappern, mit einem anderen Geräusch, wo man herumzog und zur Messe, zum Gottesdienst gerufen hat.
Und dieses Karklappern, wie muss ich mir das vorstellen? Sind die dann mit irgendwelchen Gegenständen durch die Straßen gezogen?
Mhm. Also diese Klappergegenstände sind sehr unterschiedlich. Einmal gibt es eine klassische Klapper, die sind meistens aus Holz, was dann auch so Klack-Klack macht, wenn man es bewegt und dann schlägt so ein Klöppel hin und her. Dann gibt es Ratschen, die mit so einem Rad gedreht werden und so ein sehr lautes Geräusch ergeben. Und ja, Sie können sich diesen Brauch heute auch noch angucken. In ganz, ganz vielen Gemeinden im Rheinland, gerade im Köln-Bonner Raum und in der Eifel, wird es praktiziert, wieder praktiziert. Denn das ist ein Brauch, der wiederkommt, immer stärker. Und gleichzeitig wird er oft verbunden damit, dass die Messdiener oder die Kinder, die das machen, Eier sammeln oder auch Spenden sammeln für wohltätige Zwecke.
Das Karklappern ist also ein Brauch, der auch im Rheinland wieder verstärkt auflebt. Das sagt die Kulturanthropologin Dr. Dagmar Hähnel. Und gleich sprechen wir weiter und dann geht es um die verschiedenen Spezialitäten, die in der Karwoche bei uns so auf dem Tisch landen. Die Fastenzeit. Anlass für viele mal auf Süßigkeiten oder das ein oder andere Lieblingsgericht zu verzichten. Und auch jetzt zum Ende der Fastenzeit kommen in der Karwoche vielerorts nur bestimmte Speisen auf den Tisch. Welche das sind, das bespreche ich jetzt mit der Kulturanthropologin Dr. Dagmar Hähnel. Frau Hähnel, viele essen ja etwas Grünes zum Gründonnerstag. Geht das auf eine religiöse Tradition zurück?
Das grüne Essen oder grüne Speisen am Gründonnerstag geht jetzt nicht auf eine konkrete biblische Geschichte oder irgendwie sowas zurück, sondern das ist eher so eine Umdeutung des Wortes Gründonnerstag. Das Wort grün kommt eigentlich von greinen, also bedeutet weinen und trauern, was halt volksetymologisch zu grün umgedeutet wurde. Wobei da auch so ein Stückchen auch schon so rein interpretiert wird, ja, das neue Leben. Die Fastenzeit ist fast vorbei. Es ist Frühling, überall fangen halt eben auch an die grünen Pflanzen, die Salatpflanzen zu wachsen. Und das ist so auch so ein Tag, an dem man das nochmal sich besonders zum Bewusstsein führt, dass jetzt quasi die Wachstumsperiode auch wieder beginnt.
Also aus religiöser Sicht muss man jetzt nicht unbedingt was Grünes essen.
Nee, das muss man natürlich nicht. Aber was man, ich sag mal, in der christlichen Tradition natürlich muss, ist, die Karwoche ist nochmal eine ganz strenge Fastenwoche. Also sozusagen kurz vorm Schluss, macht man nochmal den Endspurt, wo es nochmal richtig, richtig hart wird mit dem Fasten. Das Fasten in früheren Zeiten im Mittelalter war ja auch durchaus strikter und strenger, als wir das heute fassen. Also mit einfach auf Schokolade verzichten oder auf Alkohol. Das reichte nicht, sondern es ging wirklich kein Fleisch, kein tierisches Fett. Dazu gehörte auch kein Ei, keine Milch, keine Butter. Und das war in solchen Zeiten, wo ja auch, ich sag mal, die Nahrung nicht so vorhanden war wie bei uns, wo man dann nicht sagen könnte, ach, esse ich kein Fleisch, esse ich heute mal Ananas. Das gab es halt eben einfach nicht. Das war durchaus schon schwieriger, das umzusetzen und auch wirklich eine Bußübung. Fasten war eine Bußübung. Dieses ganz Strenge, dass auch Eier und Milchprodukte, dass man die nicht essen durfte, weil sie als flüssiges Fleisch oder als Vorstufe von Fleisch galten, das ist im 17. Jahrhundert aufgelöst worden und dann wurden die Eier auch Fastenspeise.
Steht dann auch deswegen an Karfreitag auf manchen Tischen der sogenannte Struven?
Genau, der Struven, das ist eine westfälische Karfreitagsspeise. Ich weiß es, weil ich auch aus Westfalen komme und das kenne. Das ist so ein dicker Pfannkuchen aus Mehl, Eiern und Milch, in den noch Rosinen eingestreut werden und der dadurch so eine Süße bekommt.
Es ist ja dann auch mal eine nette Alternative zum Fisch am Karfreitag.
Ja, das ist eine Alternative zum Fisch und Fasten. Und das ist auch etwas, was ja in unserer Gesellschaft oft auch gar nicht mehr gedacht wird. Fasten früher hatte nichts mit dem Bedürfnis nach Abnehmen und Schlankwerden zu tun. Und das sieht man an vielen dieser sogenannten Fastenspeisen. Die haben es kalorienmäßig ganz schön in sich.
Blicken wir jetzt nochmal einen Tag weiter auf den Karsamstag. Spielt denn da die Speisensegnung noch eine Rolle?
Die Speisensegnung am Karsamstag, die ist, ich sag mal, symbolisch, rituell ist die im christlichen, katholischen Glauben wichtig, weil da werden die Speisen für Ostern gesegnet. Und Ostern als das höchste Fest, da wird natürlich alles, was damit zu tun hat, das Festmahl zu Ostern, bekommt eine besondere Bedeutung und wird religiös aufgeladen durch diese Segnung. Das passierte, früher, so bis ins späte 19. Jahrhundert, oft dadurch, dass der Pfarrer und der Küster während der Karwoche durch die Gemeinde zogen und Eier eingesammelt haben, die sogenannten Beichteier, auch so ein bisschen als Naturallohn, damit sie wussten, wer kommt in der Karfreitag oder Karsamstag zum Osterbeichten. Und gleichzeitig wurden dann halt eben Ende der Woche die Speisen, die am Sonntag auf den Tisch kommen sollten, dann schon gesegnet. Aber diesen Brauch des Osterumganges in der Gemeinde, den gibt es meines Wissens so nicht mehr. Möglicherweise praktizieren den noch einzelne Pfarrer in einzelnen Gemeinden. Aber dass er so verbreitet ist wie im 19. Jahrhundert noch, sicherlich heute nicht mehr.
Das sagt die Kulturanthropologin Dr. Dagmar Hähnel. Mit ihr habe ich über die verschiedenen Speisen gesprochen, die im Laufe der Karwoche so auf den Tisch kommen. Vielen Dank, Frau Hähnel.
Sehr gerne.
Die Karwoche, laut und bunt, aber auch verhalten und still, das kann sie alles sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine stärkende Karwoche und schon jetzt frohe Ostertage. Mein Name ist Theresa Mayer.